Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 188 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 5. Juli 2024 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk sprechen wir über Elementarschadenversicherungen.
Mit Philipp Stumm vom Dienstleister GKK unterhalten wir uns über Hasskommentare im Netz.
Und in den News der Woche bastelt die FDP an einem Altersvorsorgeportfolio. Die Nachfrage nach Elementarschutz steigt, die BaFin lässt Lebensversicherer neu nachrechnen und WeFox zieht sich vom deutschen Markt zurück. Aber erst aus der Redaktion
kommt der Schmalltalk.
Durfte ich das auch mal machen? Schön.
Ja, auch du kannst das, Schmidti.
Ja, so Scholle, wir reden heute über Elementarschadenversicherung. Warum? Weil...
Ich denke jetzt zurzeit immer an das eine Lied, Why Does It Always Rain On Me? Wer hat's gesungen?
Weiß ich nicht.
Travis.
Ah, ja. Ja, gutes Lied. Nein, aber wir reden eigentlich drüber, weil ich hatte tatsächlich, als es in Hamburg da vor ein paar Tagen so geschüttet hat, ist bei uns Wasser in den Keller gelaufen.
Oh nein, von unten oder von außen?
Ich glaube der Keller ist, wenn du zur Haustür reinkommst, musst du eine Treppe runter in den Keller. Ich schätze, da ist das irgendwie so, also ich war nicht da, muss ich sagen, ich bin ja bei meiner Mama, aber die sagten, so 5 Zentimeter hat das da gestanden.
Und jetzt kommt die böse Frage, habt ihr auch eine Elementarschadenversicherung?
Ich habe eine Hausratversicherung, ich habe keine Elementarschadenversicherung.
Keine Elementarschadenklausel mit drin. Möchtest du jetzt eine?
Ich weiß es nicht.
Ich kenne da jemanden, der bietet das an.
Ich habe mal das Hochwasserrisiko des GDV bemüht. Das kann man erst mal so checken, wie so die für die eigene Adresse das Hochwasserrisiko ist.
Ja.
Und ich habe das mal eingegeben für mich. Und danach ist das Flusshochwasserrisiko unwahrscheinlich. Das Starkregenrisiko allerdings, so bin ich mittelgefährdet tatsächlich.
Ja, da wissen wir schon mal, dass das Wasser aus dem Keller nicht aus dem Fluss kommt.
Ja, das ist gut, ne? Und da liest man dann auch sowas wie, dass der teuerste Schaden durch Starkregen oder Hochwasser in der Region Hamburg an einem Einfamilienhaus zustande kam und 163.461 Euro kostete.
Da muss eine alte Frau lange für stricken.
Außerdem sind nur 39% der Gebäude in Hamburg gegen Hochwasser versichert. Und 63 Starkregenereignisse in Hamburg gab es seit 2002.
Und jetzt, Schmidt, kannst du dich noch erinnern, als wir noch am Goldbeckplatz gearbeitet haben?
Ja.
Da gab es mal einen Starkregen und da hat es im Mühlenkamp stand, das Wasser, haltet euch fest, mitten in Hamburg, hüfthoch. Es wusste nicht, wohin.
Und weil da viele Läden sind, die auch, wo man runtergehen muss, quasi hinein, liefen da auch viele Läden voll. Also da ging man dann durch die Straße und da hing überall wegen Sanierung geschlossen.
Genau. Und das hat auch gar nicht lange gedauert. Das stand gar nicht lange hüfthoch, aber das hat gereicht, dass es halt reinlullert.
Ja.
Und ich muss sagen, wir haben noch keine Elementarschadenversicherung, aber bald.
Ja, und du hast ja ein Haus, ein Wohngebäude, ich hier nicht. Ich habe nur eine Mietwohnung.
Ich habe ein Haus, ein wunderschönes Haus.
Die im fünften Stock ist, aber der Keller ist halt ein Keller.
Stimmt. Also so hoch sehe ich jetzt Hochwasser auch nicht.
Nee, dann haben wir andere Sorgen.
Ja, jetzt muss man sagen, bei uns fließt auch ein Flüsschen um die Siedlung rum. Und wir wissen ja aus dem Bergland Ländle, was Flüsschen so anstellen können, wenn die mal so richtig voll regnen. Aber unser Nachbarort liegt tiefer als unsere Siedlung. Das heißt, erst saufen die ab und dann wir.
Ja, okay.
Das tröstet so ein bisschen, aber...
also die im Nachbarort nicht.
Ja, es ist, wer einmal so einen richtig üblen Wolkenbruch sich mal angeguckt hat, das steht dann halt 10 Zentimeter hoch auf den Rasen. Hatten wir da erst letzten Samstag, da war richtig schön, das blanke Wasser auf den Rasen und dann kann es halt durch so ein Kellerfenster auch mal reinlaufen.
Genau.
Und deswegen werden wir demnächst auch entsprechend was haben.
Sehr gut. Ja, bei meiner Mutter damals vor 10 Jahren, die hatte mal Wasser im Keller, hatte Gott sei Dank eine Elementarschadenversicherung. Die hat dann auch alles gut bezahlt. Da kam das Wasser durch die Kanalisation hoch. Also aus im Keller lief unten der da drückte sich das so hoch. Danach stand die Versicherung dann auch auf ein Rückstauventil. Das haben wir seitdem auch.
Was auch wirklich eine schöne Angelegenheit
ist. Ja, in der Tat, in der Tat.
Mhm. Aber jetzt wird ja in der Politik wieder diskutiert und alle haben irgendwie eine Meinung. Wir haben ja auch eine Meinung.
In der Tat.
Es ist, ja, wie finden wir denn den Gedanken, dass Hausbesitzer verpflichtet werden sollen, eine Elementarschadenversicherung abzuschließen, dass jedes Haus in Deutschland quasi so ein Ding hat? Wie finden wir das denn so?
Also, ich bin ja Volkswirtin.
Ach ja.
Und
es wird, ja.
Ich finde, und ich hatte ja schon mal an dieser Stelle im Podcast irgendwann mal gesagt, dass ich ein Fan vom mündigen Bürger bin. Und ich finde, Eigenvorsorge ist was Feines.
Du glaubst auch an den Yeti, oder?
Nein, ich glaube nicht an den Yeti. Aber ich finde halt, wenn man sich ein Haus kauft, dann geht da ja durchaus Überlegung rein, sollte zumindest. Man recherchiert vorher, guckt sich die Lage an und so weiter und so fort. Und ich finde, da sollte halt auch natürlich mit einkalkuliert werden, okay, das steht an einem Fluss oder das steht am Gewässer oder was weiß ich. Könnte ja vielleicht sein, dass das irgendwann mal ein Hochwasser gibt. Ich meine, vor 20 Jahren war das vielleicht noch nicht so akut, aber ich glaube, heute ist das bei jedem durch diese Überschwemmungen, die ja ständig inzwischen vorkommen, gefühlt, es müsste bei jedem das Bewusstsein da sein, oh, Wasser ist gefährlich. Und wenn man sich dann eben entscheidet, nah an so einem Gewässer zu kaufen, sollte man eben auch das Geld haben, sich eine entsprechende Versicherung zuzulegen. Finde ich. Wenn man sich's nicht leisten kann, sollte man sich vielleicht nach einem anderen Gebäude umschauen. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, da gehe ich mit. Ich habe ein bisschen was gegen staatliche Zwänge, einen Vertrag abzuschließen. Das widerspricht so ein bisschen der Vertragsfreiheit in meinen Augen. Und ich bin einfach der Meinung, das Problem ist, alle sagen ja so, ey, wenn jeder versichert ist, kriegt er auch Geld aus der Versicherung, wenn es knallt, wenn das Haus weg ist. Aber ich denke mal so, alles, was Versicherungen auszahlen, müssen auch irgendwelche Menschen einzahlen.
Genau.
So, und wenn also wirklich jedes Haus, auch was so mit dem Hintern schon halb im Wasser hängt, versichert wird, dann senkt es nicht die Prämien, wie viele hoffen. Ich glaube, ich fürchte, das erhöht sogar die Prämien. Ich glaube einfach, dass manche Häuser tatsächlich in Deutschland schlicht nicht versicherbar sind und beziehungsweise die man nicht versichern sollte, einfach zugunsten der Allgemeinheit, die ihre Häuser an etwas clevereren Stellen stehen haben. Aber ich
oder
bin auch so ein bisschen hin und her gerissen.
Also dann kostet so eine Elementarschadenversicherung ja auch eben vielleicht 2000 Euro oder 4000 Euro im Jahr.
Ja,
aber da, auch wieder Volkswirt, hat die Preis halt eine Lenkungsfunktion. Das heißt, das können sich dann eben nur die Leute leisten, die dieses Geld auch haben. Und die können dann eben natürlich sich dieses Haus auch kaufen, wenn sie dann eben sich versichern und entsprechend für dieses Risiko gewappnet sind, finde ich. Und wenn man sich's, wie gesagt, nicht leisten kann, dann nicht.
Oder es macht dann die hart Gefährdeten, das wäre die andere Lenkungsfunktion, wenn wirklich jedes Haus versichert wäre, wären die hart zu versichernden Häuser so teuer zu versichern, mit meinetwegen 5000 im Jahr, dass sich ganz, ganz viele Menschen die nicht mehr leisten können, dann würden dort die Preise wahnsinnig einbrechen. Und vielleicht wohnt dann auch keiner mehr dort in solchen Häusern, die da so halb im Wasser stehen. Und das wäre natürlich wieder eine interessante Lenkungsfunktion. Und die, das ist wirklich schwer abzuschätzen. Ich bin auch wirklich ein bisschen hin und her gerissen.
Ich zum Teil auch. Also erstens bin ich aber auch bei den Versicherern, die sagen, hört auf, in diesen Gebieten zu bauen. Weil
das ist ja mal das Erste. So.
Das sehenden Auges ins Verderben, sage ich nur. Muss ja nicht sein. Und klar, wenn man dann die Schicksale sieht und die Leute sind verzweifelt und haben alles verloren, das ist ja auch echt Kacke. Also muss man ja schon sagen. Aber da diese Sachen ja tendenziell auch zunehmen werden mit dem Klimawandel, ist es wahrscheinlich auch wieder irgendwann eine Frage der Finanzierbarkeit. Und es kann halt auch nicht immer dann der Staat einspringen, der sagt so, und jetzt retten wir alle die sich eben versichert hätten können, aber es nicht getan haben. Ne? Also das kann es halt auch nicht sein, finde ich. Dass dann alle in die Haftung genommen werden dafür, dass eben ein paar Leute sich da die... Es kostet ja nicht alles 2000 Euro. Zum Teil gibt's die ja für 400 oder 500 Euro. Ja. Und das muss man dann halt investieren. Sollte es einem ja wert sein.
Ne? Das ist dann kein Grundstück am Wasser, das ist ein Grundstück im Wasser. Und das wäre dann aber die andere Lenkungsfunktion, wenn man jetzt sagt, es gibt keine Pflicht und diese Häuser sind einfach nicht versicherbar und werden auch nicht versichert, dann reißt die nächste Flut diese Häuser weg und dann hoffen wir nur, dass da keiner gewohnt hat, sondern dass dann da einfach keine Häuser mehr stehen. Ich glaube, jetzt kriege ich richtig Ärger. Das war jetzt ein bisschen zynisch ausgedrückt, glaube ich.
Für Hasskommentare.
Für Hasskommentare und auch andere Meinungen gerne.
redaktion@pfefferminze.de ja.
Genau. Apropos Hasskommentare. Dazu
ja,
kommen wir nachher
noch. Genau, da kommen wir gleich noch. Wir halten ja fest, es gab ja auch schon wieder keine Einigung. Also Bund und Länder konnten sich nicht auf eine entsprechende Pflicht einigen. Das heißt, es kommt erstmal nicht. Aber natürlich sind Vermittlerinnen und Vermittler auch, aber das machen, denke ich, auch tatsächlich einfach alle nach wie vor gefragt, Bewusstsein zu schaffen. Leute, guckt euch an, guckt in die Nachrichten, was da passiert ist. Seht ihr die Leute, die alles verloren haben? Ihr könnt da zumindest euch ein bisschen helfen, falls es im Ernstfall ist. Schließt eine Versicherung ab, dann seid ihr mit dem Scheiß nicht alleine, sondern ihr kriegt zumindest einen Teil zurück.
Und guckt, wo ihr baut, Leute.
Ja. Und kauft.
Und kauft, genau. Vielleicht kann man einfach auch mal
und
ein paar
zum Teil
Häuser
kann man es ja eben, wie gesagt, also ich bin eigentlich, hat man ja gesehen, hochwassergefährdet, eigentlich eher so nur so mittel und trotzdem passiert's. Also man kann nicht sagen, das passiert bei mir nicht. Mhm. Nein, es passiert tatsächlich. Ne?
Das kann passieren.
Also lieber vorsorgen als in die Röhre gucken.
Genau. Und dann, werden
Sonntag.
Wir mal sehen. Genau. Amen. Und dann schauen wir mal tatsächlich erstmal, was kommt, wie sich es dann entwickelt und ob unsere vielen Prognosen, ich hoffe, unsere Zuhörer haben jetzt alle mitgeschrieben, ob unsere Prognosen dann auch stimmen. Welche stimmt, welche nicht stimmt. Und dann gucken wir uns das alles mal an.
Genau. Das dazu.
So. Apropos Hasskommentare. Willkommen jetzt zum Gespräch.
Im Gespräch.
Schmidt, hattest du schon mal einen Shitstorm?
Nein, einen Shitstorm direkt nicht. Ich hatte natürlich schon mal einzelne böse Kommentare. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich geschrieben hatte, aber einer hat mich mal als grün versifft beschimpft.
Kommt denn der
grün links versifft beschimpft? Ja, weiß ich auch nicht. Ich dachte, ich bin ja eher so für Markt und sonst irgendwelche Geschichten. Also eigentlich ist relativ offensichtlich das. Aber so einen richtigen Shitstorm, dass irgendwie da tausende Kommentare auf mich eingeprasselt werden, hatte ich Gott sei Dank noch nicht, will ich aber auch nicht unbedingt haben.
Gut, ich auch nicht. Aber ich wurde schon als dämlich und unfähig und inkompetent beschimpft. Und das hat auch mindestens genauso viel Spaß gemacht wie linksgrün versifft. Bestätigungen und Kontra bitte an redaktion@pfefferminzia.de. Aber wir kommen nämlich jetzt zum Gespräch, denn im Prinzip, es kann jeden auf Social Media erwischen, auch Vermittler und uns Journalisten. Hasskommentare können reinprasseln und sich zu einem Sturm entwickeln, einem Shitstorm. Und das übersetze ich jetzt mal nicht. Aber ich habe vor einigen Wochen mich mit Philipp Stumm vom Dienstleister GKK unterhalten und er springt beruflich Menschen und Unternehmen in solchen Fällen bei, also wenn die dann Gegenwind auf Social Media kriegen. Und im Gespräch hat er erklärt, wann er Kommentare wirklich löscht, wann diskutieren hilft, was im Netz immer hilft. Und jetzt kommt die Spannungskurve, was das schöne Wort Mic Drop bedeutet. Lauschen Sie mal rein.
Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem Gesprächsformat Lass mal reden von und mit Pfefferminzia. Und mein Gast jetzt ist Philipp Stumm vom Branchendienstleister GKK. Und der Philipp kennt sich mit Shitstorms aus. Deswegen ist das jetzt auch unser Gesprächsthema. Philipp, hast du denn schon mal einen gehabt?
Oh, zahlreiche tatsächlich. Ne? Oh, also ich bin jetzt seit 3 Jahren in dem Job und hatte viel mit Shitstorms zu tun, auf verschiedensten Arten. Die Frage ist immer ein bisschen, was ist der Auslöser? Und je nachdem geht man natürlich unterschiedlich damit um. Also wir hatten gerade in letzter Zeit häufiger mit Rassismus-Shitstorms zu tun. Das hast du wenig in der Hand. Da bist du hauptsächlich damit beschäftigt, Kommentare zu löschen.
Das heißt, eure Kunden haben dann einen Shitstorm und ihr greift dann ein sozusagen.
Genau, unsere Kunden haben beispielsweise einen Werbepost mit einer dunkelhäutigen Person drauf. Das kann dann schon reichen, um 200-300 Kommentare pro Tag reinzufeuern. Tiefster, beleidigender Art, die dann abmoderiert werden, die mit Statements bearbeitet werden, die gerne auch mal ein bisschen schlagfertiger beantwortet werden und das meiste wird gelöscht.
Ja. Kann ein Statement da überhaupt was bewirken?
ein PR-Statement wenig, die Erfahrung haben wir gemacht. Wir nutzen sie zwar trotzdem hin und wieder, meistens dann so, dass wir sagen, dass das unter dem Post wenigstens einmal steht, um zu zeigen, hey, dafür steht das Unternehmen, das wollen wir. Mhm. Was eher was bewirken kann, sind dann tatsächlich die schlagfertigeren Antworten. Ja, also wenn du eine gute Community dir im Vorfeld aufgebaut hast, im Idealfall, die das dann auch feiert, das bringt was. Das pusht Likes hoch, da gibt es Unterstützung, da gibt es positive Kommentare zu. Das kann schon viel bewegen.
Dann tatsächlich zu deinem Geschäftsmodell, zu eurem Geschäftsmodell, zu deiner Arbeit.
Ja.
Andersrum. Erklär doch mal.
Mach mal so rum. Ja, also wir betreuen die Social-Media-Kanäle hauptsächlich von Kunden. Wir sind spezialisiert auf den Bereich Community-Management. Das heißt, wir sind für den direkten Kundendialog auf Social-Media-Plattformen, aber auch im Bereich Produktrezensionen, Online-Foren und sowas zuständig. Das heißt, wir steuern nicht den Content, das machen wir zwar auch, aber eher so am Rande bei manchen, sondern wir sind wirklich dafür da, uns um die Kommentare zu kümmern, um die Privatnachrichten, den Dialog zu fördern, aufzubauen und die Kunden da digital zu betreuen.
Okay. Sind das dann immer Fehler oder oft Fehler, die zu Shitstorms führen? Oder sind es einfach Dinge, die man selbst für richtig hält, wie eine dunkelhäutige Person in einer Anzeige? Ist jetzt nicht wirklich dramatisch, aber...
Ja, also in letzter Zeit tatsächlich häufiger Zweiteres. Es reicht, wenn man ein bestimmtes Thema anfasst. Wir haben ja Kunden aus verschiedensten Branchen. Honda ist einer davon. Thema E-Mobilität, ganz großes Thema. Da hast du einfach grundsätzliche Gegner, die kommen und haten. Thema Rassismus, Homophobie, alles, was in die Richtung geht, sehr, sehr viel. Und aktuell weniger eigene Fehler der Firmen. Auch das kommt vor natürlich, aber das ist leichter vermeidbar,
indem man keine Fehler macht. Ich kann mal vorher sagen, ey, lass mal lieber.
Genau.
Okay. Wann haltet ihr gegen so einen Kommentar noch gegen und wann löscht ihr schon wirklich das Ding weg?
Also wir versuchen meistens das Gesamtbild ein bisschen zu beobachten und im Blick zu haben. Einfach zu schauen, okay, wie viel passiert hier. Vereinzelte Kommentare blenden wir eher aus oder löschen, um einfach kein größeres Thema draus zu machen, als es ist. Sobald wir merken, hey, da kommt mehr, gibt's jetzt keine Stichzahl, aber irgendwann entscheiden wir einfach aus dem Gefühl, aus der Erfahrung raus, okay, jetzt wird's Zeit, hier auch mal ein bisschen Flagge zu zeigen. Dann ist natürlich die Frage, will der Kunde das? Das liegt dann nicht mehr in unserer Hand.
Okay. Aber gibt es dann nicht auch Kommentare, wo man sagt, nee, da kann ich nicht gegenhalten, das kann ich so nicht stehen lassen einfach im Netz, den muss ich einfach löschen?
Ja, auch das gibt's. Also wenn es zu beleidigend ist, zu sehr unter der Gürtellinie, ja, also wir hatten vorhin das Beispiel mit dunkelhäutigen Personen, ja, wenn dann sowas ist, keine Ahnung, gibt's die Werbung auch für Europäer, da kann man schon noch ein bisschen dagegen halten. Alles, was noch tiefer geht, was wirklich beleidigend ist, da sagen wir, das ist uns auch die Mühe nicht wert, das wollen wir nicht auf der Timeline unserer Kunden stehen haben, das kommt weg.
Nun sind wir ja hier gerade auch auf einer Maklerveranstaltung. Müssen Makler auch Shitstorms befürchten?
Die Makler direkt, wenn sie vielleicht eigene kleinere Social-Media-Seiten betreiben, in der Regel nicht. Die übergreifenden Seiten, ja, von den Versicherungen, die deutschlandweiten Seiten, die tatsächlich schon eher. Das kann dieselben beiden Auslöser haben wie vorher genannten. Also wir haben auch Versicherungskunden beispielsweise. Ja, die Concordia ist einer davon. Die haben Posts über Wärmepumpen gemacht, wie man die versichert, einfach so ein bisschen erklärend. Und dann kam aus der politisch rechten Ecke vor allem dann eben der Shitstorm auf sie eingeprasselt. Ja, und ansonsten als Makler selbst leidet man, glaube ich, am ehesten drum, wenn versicherungsweit irgendwas groß schief geht.
Hast du da Tipps, wie man damit umgeht, wie man das vielleicht sogar vermeiden kann?
Ich weiß nicht, wie weit das geht. Vermeiden ist natürlich immer schwierig. Selbst
ich auch,
kann man das machen, indem man ein bisschen schaut, welchen Content spiele ich, dass man vielleicht kritische Themen ein bisschen umschifft, anders verpackt, clever verpackt. Ansonsten ist es wichtig, sich vorher eine Community aufzubauen, die einem positiv gesinnt ist. Das hilft sehr, sehr viel und das fängt sehr, sehr viel ab. Und dann halten wir es für wichtig, das macht leider nicht jeder unserer Kunden, aber mehr als beraten können wir dann auch nicht, möglichst transparent mit den Sachen umzugehen und mit den Leuten, wenn ein Shitstorm aufkommt, offen in den Dialog zu gehen. sofern es möglich ist, zu erklären, was ist denn passiert, wieso, weshalb, warum und vor allem, das ist eigentlich das A und O, was machen wir jetzt? Wie kann es weitergehen, um vielleicht dann auch Ängste nehmen zu können oder so?
Wenn ich jetzt einen Hasskommentar kriege, haben wir ja bei Pfeffi, passiert auch, da kriegt man meistens keine Antwort. Wenn man dann zurückfragt einfach mal, ey, was ist denn jetzt das Problem? Gibt es da wirklich welche so Hasser, die dann auch antworten und die sich auf eine Diskussion sogar einlassen?
Ja, auch das gibt's. Also wenn jemand ein Thema sehr vehement verteidigt, dann wollen die das auch nicht stehen lassen, wenn dagegen geschossen wird. Da ist aber mein ganz klarer Tipp, sich nicht auf Diskussionen einzulassen. Weil die Leute, die dann antworten, die sind in der Regel nicht zugänglich für Argumente. Das zeigt die Erfahrung. Ja, ja. Die haben ihre Meinung und da kannst du erzählen, was du willst. Aha. Deswegen ist so unser Credo, wir versuchen, wenn wir antworten, mit sogenannten Mic-Drop-Antworten um die Ecke zu kommen. Also du kennst das vielleicht von der Bühne, man steht da, man sagt seinen Satz, man lässt das Mikro fallen und geht. Das sind Mic-Drop-Antworten, die einmal so schlagfertig, so direkt alles sagen, was wir sagen wollen, weil sonst fängst du an, dich zu wiederholen. Und du musst natürlich dann auch Algorithmen bedenken. Je größer diese Diskussion wird, desto mehr steigt dieser Kommentar auch in seiner Relevanz und wird weiter oben angezeigt. Mhm. Auch das will man vermeiden in der Regel.
Wo ist denn am meisten los zurzeit? Auf welchen Plattformen?
Was das Shitstorm-Thema angeht, ist es Facebook, definitiv.
Immer noch. Ja,
also Facebook ist tatsächlich bei vielen unserer Kunden auch immer noch der größte Kanal. Instagram folgt, aber Facebook führt meistens. Wir haben halt viele Kunden auch, die da noch eher ihre potenzielle Zielgruppe haben. Ne? Also wenn ich jetzt mal Samsung nehme mit wirklich wahnsinnig teuren Geräten, wenn ich Honda nehme als Automobilhersteller, da ist die Zielgruppe noch nicht so wirklich die Gen Z meistens, ja, sondern die kaufkräftige, breitere Masse. Und die findet man viel auf Facebook und auf Facebook leider eben auch viel diese sehr laute Minderheit aus rechten Ecken und Ähnlichem.
Ja. Nun hast du vorher gesagt, eine Fanbase, eine Community, sich aufbauen, das hilft, weil die einen dann beispringen im Ernstfall?
Ja, also ich hatte in meinem Vortrag eben ein Beispiel von Samsung, weil einfach eins unserer größten Projekte, da haben wir auch einen Hate-Kommentar bekommen, auf den wir ein bisschen cool und schlagfertig geantwortet haben, den man ein bisschen auseinandernehmen konnte. Dieser Hate-Kommentar hatte, glaube ich, 7 Likes. Unsere Antwort darauf knapp 600.
Das ist ein Unterschied, okay.
Dazu, keine Ahnung, 5, 6, 7 andere User, die sich drunter gesetzt haben, die das gefeiert haben, die sich ein bisschen drüber lustig gemacht haben und so. Und wenn du dir so eine Community aufgebaut hast, die das dann sieht, die da drauf springt, die dich dabei unterstützt, das ist wahnsinnig viel wert, weil dann haben die eben auch keine Lust mehr zu diskutieren.
Ach, interessant. Dann brauche ich jetzt als Abschlussfrage nur noch mal vielleicht 1, 2 Tipps, wie man sich so eine Community aufbaut. Ich meine, anschleimen kann es ja eigentlich nicht sein.
Nee, nicht direkt zumindest.
Aha.
Also was hilft, wenn wir auf die Content-Seite schauen, ist ein bisschen aktivierenden Content einfach zu schalten, Call to Actions einzubauen und sowas, um die Leute schon mal anzuregen, überhaupt Kommentare und Ähnliches zu schreiben. Und dann ist das A und O eben, Interaktion zu fördern, ja, auf die Leute einzugehen, denen zu antworten. Auch wenn sie nur Emojis posten oder so, weil die Leute freuen sich wahnsinnig, wenn eine große Firma ihnen antwortet. Das ist für viele super, super viel wert. Und das regt wiederum andere dazu an, die vielleicht eher stille Beobachter sind, auch mal was zu schreiben. Mhm. Weil den Leuten ist es wichtig, gesehen zu werden, gehört zu werden, verstanden zu werden. Wenn du das umsetzt auf deinen Kanälen, ein bisschen Service noch bietest, dann kannst du dir eigentlich relativ leicht eine sehr starke Community aufbauen.
Klasse. Dann hoffe ich mal auf eine sturmarme Zeit zumindest.
Lieber Philipp, hoffe ich auch. Ja.
Vielen Dank für die Tipps. Ich hoffe, es hat allen Zuschauern ein kleines bisschen weitergeholfen und bedanke mich fürs Zusehen.
Die News der Woche. Das FDP-geführte Finanzministerium bastelt an der Reform der privaten Altersvorsorge. Künftig sollen zertifizierte Altersvorsorgedepots staatlich gefördert werden. Im Interview mit dem digitalen Vermögensverwalter Grony hat Staatssekretär Florian Tonka dazu einige Details offenbart. Anders als die Riester-Rente müsse das Altersvorsorgedepot keine Beitragsgarantien bieten. Gefördert werden soll weiter über Zulagen und Sonderausgabenabzug. Zur Höhe wollte Tonka aber noch nichts sagen. Für Erträge in der Ansparphase falle keine Abgeltungssteuer an, die nachgelagerte Besteuerung bleibe erhalten. Insgesamt soll die Förderungssystematik aber einfacher und unbürokratischer werden. Eine digitale Plattform soll Angebotsvergleiche ermöglichen.
Laut Tonka werde das Altersvorsorgedepot diverse Anlagemöglichkeiten wie Fonds, Anleihen oder ETFs enthalten können. Vertragspartner werde der jeweilige Anbieter sein. Lebensversicherer können das Depot auch als Fondspolice ohne Garantie und mit Verrentungsoptionen anbieten. Darüber hinaus sollen auch Produkte mit einer 80 oder 100% Beitragsgarantie gefördert werden. Gesellschaften können bestehende Riester-Produkte für das Neugeschäft anpassen oder auch komplett neue Produkte auf den Markt bringen. Riester-Sparer können ihre Produkte weiterführen.
Wir haben es ja eben im Schmolltalk schon kurz behandelt. Die Überschwemmungen in Deutschland nehmen zu und dadurch hat auch die Nachfrage nach Gebäudeversicherungspolicen mit Elementarschutz zugenommen. Laut Trendbarometer von Jung, DMS und Zieh verzichten viele aber weiter auf diese Absicherung. Für diese Erkenntnis hat das Analysehaus Morgen und Morgen Zehntausende anonymisierter Berechnungsvorgaben analysiert.
Gut ein Drittel aller neu abgeschlossenen Gebäudeversicherungen in Deutschland im Zeitraum von 2022 bis jetzt waren demnach ohne Elementareinschluss berechnet. Dabei scheinen die zunehmenden Überschwemmungen durchaus Einfluss zu haben. 2022 wurden laut Daten von Morgen und Morgen noch 41% der Immobilien ganz ohne Elementarschutz versichert. In diesem Jahr waren es nur noch 32%.
Fast 90% der Gebäude, für die eine Elementarversicherung mitberechnet wurde, liegen in der sogenannten Zürszone 1, also in einer nach gegenwärtiger Datenlage nicht vom Hochwasser größerer Gewässer betroffenen Lage. Weitere 10% fallen auf Gebäude in der Zürszone 2. Auf die deutlich stärker gefährdeten Gebiete in Zürs 3 und Zürs 4 entfallen nur je rund 1% der analysierten Versicherungen. In diesen Gebieten liegen allerdings auch nur 1,5% der Adressen. Und eine Elementarschutzversicherung für diese Objekte ist extrem teuer oder wird gar nicht erst angeboten.
Die gestiegenen Zinsen wirken sich auch auf die Solvenzquoten der Lebensversicherer aus. Daher hält die Finanzaufsicht BaFin das 2016 berechnete Rückstellungstransitional, das ihnen den Übergang in die Solvency-II-Welt erleichtern soll, nicht mehr für angemessen. Deshalb sollen sie es zum zweiten Quartal 2024 neu berechnen. Für die Unternehmen soll das auch Ansporn sein, die Anforderungen unter Solvency II so schnell wie möglich zu erfüllen, erläutert Hanna Weska von der BaFin-Versicherungsaufsicht im BaFin-Journal.
Hintergrund? Das 2016 gestartete Regelwerk Solvency II stellte viele Lebensversicherer vor große Probleme. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sollen unter dem neuen Aufsichtsregime weitgehend zu Marktwerten bewertet werden. In der damaligen Niedrigzinsphase wären dadurch die Kapitalanforderungen für die Versicherer deutlich gestiegen.
Um diese Last abzumildern, wurden Übergangsmaßnahmen eingeführt, darunter das sogenannte Rückstellungstransitional. Dieser Abzugsbetrag senkt vorübergehend die versicherungstechnischen Rückstellungen unter Solvency II und erhöht somit die verfügbaren Eigenmittel.
Jetzt könnte das Transitional sogar Fehlreize setzen, warnt Weska. Der starke Anstieg der Zinsen habe bei den deutschen Lebensversicherern im Allgemeinen zu einem deutlichen Rückgang der versicherungstechnischen Rückstellungen unter Solvency II geführt und somit zu einem Anstieg der Eigenmittel. Auch die Solvenzkapitalanforderungen seien durch den Zinsanstieg gesunken. Deshalb sollen Lebensversicherer das Rückstellungstransitional neu berechnen und somit an die aktuellen Bedingungen anpassen. Ab jetzt soll die Übergangsmaßnahme dynamischer gestaltet und bei Bedarf neu berechnet werden.
Und jetzt wird's wieder ein bisschen einfacher, denn das InsurTech WeFox hat auf einer außerordentlichen Hauptversammlung in Zürich über die eigene Zukunft entschieden. Es will sich künftig nur noch auf Länder konzentrieren, in denen das Geschäft bereits profitabel ist oder es in spätestens 12 Monaten sein wird. Dazu zählen die Niederlande, Österreich und die Schweiz, wo die Aktivitäten ausgebaut werden. Auch Italien soll ein wichtiger Markt bleiben, die Geschäfte dort sollen aber neu ausgerichtet werden. Deutschland hingegen verschwindet von der Agenda, wie das Unternehmen mitteilt.
Auch die Technologiezentren in Spanien und Frankreich möchte WeFox schließen. Der Versicherer, die WeFox Insurance, zählt künftig nicht mehr zum Kerngeschäft. Ausgewählte Portfolios sollen verkauft werden. Den Anfang soll das polnische Portfolio machen. Um den Umbau fortzuführen, ist es WeFox gelungen, bei Investoren 25 Millionen Euro einzuwerben. Zusätzliches Geld soll durch Verkäufe von Aktivitäten hinzukommen, die nicht mehr dem Kerngeschäft angehören.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie doch die Woche gleich mal auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, tanzen Sie im Regen, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.